herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Diese halb immer noch erkrankte Stimme gehört Julius Eid und auf der anderen Seite wartet meine Kuscheldecke Alex Trüger. Hallo.
Hallo Julius, servus.
Ja, endlich mal nett angekündigt, ne? Nach 258 gemeinsamen Folgen, grobe Schätzung, dachte ich, können wir das auch mal machen. Es ist soweit, wir sind zurück nach der Länderspielpause zu unserem gewohnten Metier. Wir sprechen über die Bundesliga. Der 7. Spieltag steht da an, damit 9 Spiele im deutschen Oberhaus, auf die wir jeweils einzeln gucken werden. Das ist heute also das Programm. Kleine Rückschau in einem, zwei Sätzen. Aus deutscher Sicht natürlich eine erfolgreiche Länderspielpause, Alex. Wir haben es auch so getippt am Ende, dass Deutschland auch gegen die Niederlande gewinnen kann. Die Euphorie ist weiter da. Jetzt gucken wir mal, ob auch der deutsche Clubfußball diese Euphorie weitertragen kann, die die deutsche Nationalmannschaft so ein bisschen wieder mit sich bringt. Und Euphorie ist vielleicht sogar eine ganz wichtige und große Frage, wenn wir über das Freitagabendspiel dann sprechen, nämlich über Borussia Dortmund gegen St. Pauli. Bei Dortmund muss man sagen, ist es schon wieder sehr durchwachsen und es ist ein Verein einer Größe und eines Anspruchs, muss man eben auch sagen, Alex. Da kann es auch schnell mal ganz kippen, wenn die Ergebnisse nicht nur nicht stimmen, sondern teilweise eben auch die Spielweise. Wir haben, wie in der letzten Saison, einen tollen Champions-League-Auftritt gesehen. Das scheinen sie weiter drin zu haben. Aber in der Liga, eigentlich hätte es jeder wissen müssen. Ne? Bei Union Berlin verlierst du und spielst wieder ohne jeglichen Zug zum Tor, ohne jegliche Ideen gegen den Gegner. Und jetzt kommt St. Pauli, die haben tatsächlich ein bisschen Selbstbewusstsein getankt.
Du willst hier St. Pauli stark reden und Dortmund schwach reden, das merke ich schon. Oder
ich
glaube,
ich muss es nicht. Ich glaube, jeder, der die Spiele gesehen hat, kann Dortmund einschätzen und weiß, das ist gerade kein Meisterschaftskandidat.
Aber sie spielen halt zu Hause. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Denn auf St. Pauli am Millerntor, da könnte es ähnlich wie bei Union wahrscheinlich knifflig werden gegen einen unbequem laufstarken Gegner mit den Fans im Rücken. Ne? Auswärtsspiel, der BVB noch hier müde, schlapp, nicht eingespielt, vielleicht verletzte Rotation. Ne? Wir hatten ja Länderspielpause. Also dann wäre ich sogar bei dir, dass ich sage, hoppla, da droht vielleicht ein bisschen Ungemach. Aber man spielt eben nicht am Freitagabend am Millerntor, sondern im Westfalenstadion. Und deswegen, sehe ich das nicht so dramatisch wie du. Einfach, weil es ein Heimspiel ist. Und wir wissen ja, zu Hause zeigt Dortmund dann doch ein anderes Gesicht. Man muss aber auch dazu sagen, ich glaube, das ist nicht das erste Freitagabendspiel nach einer Länderspielpause. Irgendwie habe ich das Gefühl, zumindest nehme ich das auf Twitter so wahr, in meiner Dortmund-Bubble, dass das den BVB häufiger erwischt mit diesem unliebsamen Freitagabendspiel. Ja. Gerade nach Länderspielpausen, ne, wenn die ganzen Nationalmannschaftsfahrer da wenig Pause haben, Reisestrapazen, ersten Tag zurück sind, noch angeschlagen und dann direkt Freitagabend ran. Das mag der BVB nicht so, also es könnte ein kleiner Nachteil sein. Ich weiß nicht, wer alles verletzt oder angeschlagen ist.
Direkte Gegenrede, also erstmal muss man beim BVB ja sagen, die haben sich ja seit 1,5 Jahren gefühlt erfolgreich aus jedem Nationalmannschaftskader gespielt, die Spieler, die da aktiv sind, aber das ist gar nicht der Punkt, sondern ganz wichtig, Alex, ist, es war noch nie für Dortmund ein Nachteil. Das ist mit Abstand der Bundesliga-Club, der die meisten Freitagabendspiele in Folge nicht verloren hat. Das ist der mit Abstand die längste Serie in der Bundesliga, die Dortmund da hat. Ich glaube, es sind mittlerweile 46 Freitagabendspiele, die der BVB zu Hause nicht verloren hat. Und das ist eben genau diese Konstellation, die du gerade ansprichst. Freitagabend, Flutlicht in Dortmund. Das ist eine Aufgabe, die 46 mal jetzt kein Team geschafft hat, irgendwie zu meistern und so zumindest da 3 Punkte mitzunehmen, und es scheint dann doch weit hergeholt, dass es der Aufsteiger tut, der jetzt natürlich einen tollen Auftritt hingelegt hat, seinen ersten Sieg in der Liga einfahren konnte, aber ja, ich glaube, am Ende ist es tatsächlich so, wir hatten wieder die Auswärtsniederlage. Auswärts hat man ja noch gar nicht gewonnen, aus Dortmunder Sicht, zu Hause hat man aber alles gewonnen in dieser Saison, auch kommt eben auch dazu, und da sind wir dann schon tatsächlich an dem Punkt, wo ich sage, irgendwie scheinen sie ja einfach in der Champions League und zu Hause sich deutlich wohler zu fühlen, deutlich mehr Sicherheit in ihrem Spiel zu haben. Und wenn sie die haben, haben sie natürlich so eine individuelle Qualität, gerade auch in der Offensive, dass sie da St. Pauli immer mal wieder überwinden könnten. Wird es ein Riesenspektakel? Da würde ich beim BVB im Moment noch nicht drauf wetten, weil ich sie selten richtig eingespielt finde oder fand in dieser Saison. Aber immerhin der Sieg, der sollte am Ende drin sein, wenn man auf all das blickt.
Absolut. St. Pauli hat ja noch nie beim BVB gewonnen, übrigens, in der Vereinshistorie, wenn ich das hier richtig sehe. Alle 10 Heimspiele gingen entweder an den BVB oder eben unentschieden aus. Also 10-mal ungeschlagen, die Dortmunder. Und deswegen spricht das auch historisch so ein bisschen mal wieder dafür, dass wir eben ja das schöne BVB, das Freitagabend-Flutlichtgesicht BVB sehen. Und das glaube ich nämlich auch. Ja, wird auch wieder sicherlich ein bisschen Wut im Bauch sein, ne? Aufgrund der Niederlage bei Union und der Art und Weise, die ja wirklich nicht gut war. Muss man jetzt ansprechen. Ist aber halt auch wieder 2 Wochen her. Ne? Länderspielpause ist ja immer auch Stecker ziehen, ne? Neustart. Sollte man auch nie vergessen. Von daher reden wir nicht lang drum herum. BVB klarer Favorit. Ich erwarte einen klaren Sieg. Klar heißt Dortmund-Sieg mit Over 2,5 und oder Dortmund-Sieg als Handicap und Over Dortmund-Sieg vielleicht zu 0. Wobei, da kann man sich ja nie sicher sein, weil irgendwie hinten können sie immer mal einen reinlassen.
Da kann man sich so wenig sicher sein, dass wenn man dann sieht, dass ein Saad da gegen Freiburg von St. Pauli 3 Tore schießt, eine gewisse Geschwindigkeit mitbringt, dass ich
der
fast
Der fehlt
eher
aber, glaube ich, verletzt.
Ah, okay. Das ist natürlich weiterer herber Schlag da, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass St. Pauli auch ein Tor beisteuert. Also Dortmund gewinnt mit Gegentor, vielleicht auch ein kleiner Kicker, weil sonst die Quoten natürlich nicht so hoch sind auf die Dortmunder. Wir wechseln auf den Samstag und zur anderen Borussia, Alex. Borussia Mönchengladbach wird gegen Heidenheim antreten. Heidenheim ja so ein bisschen wieder rausgerutscht. Die waren ja am Anfang der Saison auf einmal in der Führungsgruppe mit dabei. Und Gladbach tut sich weiter ja, super schwer. 2 Siege und dann eben 4 Niederlagen. Damit steht man nicht weit von den Abstiegsplätzen entfernt. Und es ist weiter so ein bisschen Mysterium, weil ich selten Spiele ja diese Saison gesehen habe, gerade bei Gladbach, die ich richtig schlecht fand von ihnen. Aber ja, der Ertrag ist nicht da, sie schlagen sich oft selber, sie sind defensiv viel, viel zu wackelig und das ist eben jetzt auch mit diesem Trainer seit über einem Jahr eine Story. Das ist irgendwie schwer für mich zu tippen, weil ich finde sie nicht schlecht, aber sie bringt es einfach nicht über die Ziellinie und Heidenheim ist ja so ein bisschen das Gegenteil. Das ist eine Mannschaft, die ganz bewusst eben diese Punkte irgendwie sammelt, wo sie nur kann, ne?
Ja, ich fühle mich hier ein bisschen dämlich manchmal mittlerweile, weil ich so oft so gut über Gladbach rede und immer wieder ja, enttäuscht absolut. Werde, ohne dass ich es mit den Fohlen halten würde. Aber du merkst schon aus neutraler Sicht, da ist einfach so viel mehr Potenzial in der Mannschaft. Ne? Da sollte so viel mehr gehen. Und sie zeigen situativ mal immer wieder in Spielen und gewinnen natürlich auch mal. Gab ja, glaube ich, ein souveränes 2-0 in Bochum, wo sie überzeugt haben. Und sie haben natürlich uns auch, da wiederholen wir uns ja ein bisschen, auch gegen Leverkusen haben sie ein gutes Spiel gemacht, in Frankfurt auch, da gab es halt die Niederlagen. Also du siehst in Phasen oder in manchen Spielen das Potenzial und dass da was möglich ist, aber dann enttäuschen sie halt trotzdem immer wieder und verlieren. Zum Beispiel wie in Augsburg, wo du denkst, hey, du hast doch jetzt einen Last-Second-Sieg gegen Union im Rücken, ne? Mal zu Null gespielt, gelingt denen ja auch nicht so häufig. Dann nimm doch jetzt mal das nächste Spiel mit und gewinn das auch und bau so ein bisschen, ne? Rhythmus auf oder sammel Selbstvertrauen, zack, die nächste Niederlage nach nicht guter Leistung und dann ist alles wieder schlecht. Deswegen ist Gladbach wirklich komisch zu tippen, da bin ich bei dir und ich glaube auch, dass Seoane nicht mehr lang Zeit bekommt, um hier nochmal ein bisschen in die Spur zu finden. Ich glaube, der wird stark angeschossen, Julius, oder ist zumindest, wird hinterfragt, sagen wir es mal so, und wenn das nicht klappen sollte jetzt mit dem Sieg gegen Heidenheim zu Hause, wo sie ja trotzdem wieder der ziemlich klare Favorit sind, dann könnte es für ihn, gerade mit Blick auf die nächste Länderspielpause, die ja in einem Monat wieder ist, könnte es für ihn, glaube ich, für Seoane eng werden.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich bin allerdings nicht so ganz bei einem klaren Favoritenstatus, weil bei Heidenheim finde ich jetzt zum Start dieser Saison haben wir gesehen, was für einen guten Job sie selbst nach den wichtigen Abgängen machen. Wir haben es letztes Jahr gesehen, wie souverän sie da sogar sich für Europa qualifizieren konnten in ihrer ersten Saison. Und das ist für mich so ein bisschen dieses Union-Phänomen, was wir hier mal hatten, Alex. Wie lange tun wir denn so, als wäre das eigentlich quasi ein Abstiegskandidat, wenn sie 2-3 Jahre dann schon gute, disziplinierte Leistung zeigen? Das war ja bei Union am Anfang auch immer so. Da hatten wir immer noch hohe Quoten auf Union. Niemand hat sie als Favorit genannt, aber Heidenheim spielt ja eine ganz gute Saison, hat einen Sieg mehr eingefahren als die Gladbacher schon. Und ich sehe sie auch als Team im Moment in dieser Saison, die mit Gladbach durchaus auf Augenhöhe agieren können. Deswegen glaube ich nicht unbedingt, dass es irgendwie ein Selbstläufer ist oder dass man es gewinnen muss von außen gesehen, wenn man es ehrlich einschätzt. Ich bin aber bei dir. Für Seoane ist es natürlich schon ein wichtiges Spiel, was er gewinnen sollte. Nur von der Stärkeverteilung muss ich ehrlich sagen, bin ich mir nicht sicher, ob das gelingen kann.
Ja, also ich habe da auf die Quoten tatsächlich ein bisschen verwiesen, ohne sie zu nennen. Denn es gibt eine 1,90 auf Gladbach und 4er Quoten auf Heidenheim. Und ich glaube, die werden dir gefallen, weil wir natürlich dann wissen, wenn die Quoten auf den Auswärtssieg so hoch sind, ist die doppelte Chance X2 natürlich auch lukrativ, denn dann lunzt die 2 ums Eck und die mögen wir ja natürlich beide auf eine doppelte Chance. Also das ist ein Tipp, den kann man guten Gewissens, glaube ich, durchaus auf abgeben. Denn der Favoritenstatus ist mir dann zu klar, auch wenn ich mir fast schon wünsche, dass Gladbach jetzt mal einen ungefährdeten Sieg einfährt. Aber man kann sich einfach nie sicher sein, was man bekommt. Und deswegen ist das X2 vom Value her wahrscheinlich kein schlechter Tipp. Aber man muss natürlich dazu sagen, im 5. Aufeinandertreffen zwischen den beiden Vereinen haben die Gladbacher noch kein einziges Mal verloren. Ja, das ist eine, also wird Zeit, ne? Ja. Zumindest das ist eine Statistik, die ja trotzdem dann recht interessant ist, auch wenn es natürlich noch nicht ja die allergrößte Sample Size ist. Logisch, Heidenheim ist noch nicht so lange im Oberhaus dabei. Nichtsdestotrotz ein bisschen interessant. Auch interessant übrigens, Heidenheim hat 3 seiner letzten 5 Auswärtsspiele in der Bundesliga gewonnen. Und da sieht man eben, die können einen Gegner auch auf des Gegners Platz immer mal wieder überrumpeln, ne? Können immer mal wieder durch Umschaltspiel zu Toren kommen. Können immer für Gefahr sorgen und auch mal den Sieg mitnehmen als Underdog. Und deswegen ist, glaube ich, X2, auch wenn es mir ein Ticken widerstrebt, es zu tippen, aber vielleicht kein schlechter Tipp bei dem Spiel, ne?
Nee, also ich brauche dazu nicht mehr viel sagen. Du hast ja quasi meinen Tipp übernommen und erklärt. Und ganz ehrlich, wenn es so gute Quoten gibt und wir über eine Mannschaft reden wie Gladbach, die eben so unpredictable ist, die es so selten schafft, wirklich auch 3 Punkte rüberzubringen, ist später, der später Ausgleich oder so ist ja auch immer möglich, dann haben wir halt, dann kommt der Tipp an, gibt gute Quoten und deswegen bleibe ich da bei der doppelten Chance.
Ich gehe auf beide Treffen übrigens, wenn man sich im Dreiweg fernhalten will, denn die Gründe habe ich ja genannt, die Heidenheimer sind auch immer für ein Tor gut auswärts, haben auch Comeback-Qualitäten, ne? Du hast das späte Tor angesprochen, ich wäre auch nicht überrascht, wenn Gladbach 1-0 führt und in der 88. das 1-1 fällt, ne? Oder nach dem Standard mal wieder Heidenheimer einen einköpft, kann Gladbach ja auch. Also ich sehe Tore auf beiden Seiten und ob es dann 1-1 ausgeht, 0-1 oder 1-0 oder 2-1, bleibt abzuwarten. Finde ich ganz, ganz schwer. Aber das ist ein Tipp, den kann man, glaube ich, auch auf den Zettel nehmen, dass beide treffen.
Oder Kleindienst trifft gegen seinen Ex-Verein. Sind ja auch dann immer aus der Kategorie, diese Geschichten schreibt der Fußball, ne? Nicht auszuschließen, war ja auch gut angekommen. Bei den Fohlen, wir machen weiter mit einem, finde ich, sehr schönen Spiel, das uns am Samstag um 15.30 Uhr schon serviert wird. Leverkusen gegen Frankfurt hätte durchaus auch Spitzenspielpotenzial. 2 Mannschaften, die attraktiven Fußball spielen. Frankfurt ist es ja auch gelungen, ähnlich wie Leverkusen, muss man sagen, in diesem Jahr haben sich die Kräfteverhältnisse ja wieder ein bisschen normalisiert, das Unentschieden gegen die Bayern zu halten. So kann man es, glaube ich, sagen. Und Frankfurt hat den mit Abstand besten Torjäger dieser Bundesliga-Saison. Omar Marmoush, absolut on fire. Auch gegen Bayern wieder 2 Tore, 1 Vorlage. Besser kannst du nicht unterstreichen, dass du gut in Form bist. Und jetzt haben wir hier ein Aufeinandertreffen. Da habe ich schon auch große Hoffnung, dass es attraktiv wird.
Absolut. Stichwort beide Treffen. Das habe ich hier definitiv auf dem Zettel. Mit Marmoush und Co. kommt die Mannschaft, die 14 Tore geschossen hat, nach Leverkusen zur Mannschaft, die 16 Tore geschossen hat. Also da sind 2 offensivfreudige Teams unterwegs. Allein deswegen Frankfurt richtig gut drauf, Leverkusen zu Hause, man weiß es, immer für Spektakel gut. Auch wenn sie zuletzt, ich sag mal so, spektakulär Punkte verloren haben, ne? Gegen Holstein Kiel 2-0 geführt, alles sah aus nach, ja, das wird ein lockerer 4-0, 5-0, 6-0 auf Galopp. Und dann völlig unerklärlich, Julius, dieses Spiel aus der Hand gegeben, nur 2-2, also sehr, sehr enttäuschend für die Leverkusen. Also die haben so ein bisschen, wieder gut zu machen oder zumindest Punkte wiederzuholen, die sie verloren haben. Und das wollen sie gegen Frankfurt, aber die sind Tabellendritter, ist ja eh das Topspiel, Dritter gegen Fünfter, und sind so gut drauf, dass ich ähnlich wie du hier wirklich ein schönes, spannendes, unterhaltsames Spiel erwarte.
Ja, also in jedem Fall auch ein Spiel, wo Leverkusen an die Grenzen gehen muss. Ich befürchte ein wenig, nachdem sie da wieder zusammengebrochen sind gegen Kiel und diese 2 Tore kassiert haben, dass wir, ja, ich meine, Leute haben es gelobt, Leute haben es verflucht, ich gehöre zu den Verfluchern, bei diesem Spiel gegen Frankfurt vielleicht wieder in eine Richtung gehen, wo Alonso eher sagt, Mensch, ich habe ja auch bei Mourinho gelernt, ne, ähnlich wie bei den Bayern, also dass es da nicht ganz so spektakulär wird, wie es die Spieler eigentlich uns versprechen könnten. Trotzdem glaube ich, dass Frankfurt gerade so gut drauf ist, dass sie irgendwann ihren Treffer erzielen werden in dieser Partie, und wenn sie das schaffen, wird auch Leverkusen gefragt sein. Also beide Treffen in dieser Partie finde ich echt nicht verkehrt als Tipp. Und ganz ehrlich, auch das Unentschieden kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Beide haben Unentschieden gegen die Bayern gespielt. Beide sind sich bewusst, dass sie gut dastehen. Vielleicht mit einem Unentschieden auch immer noch leben könnten in diesen direkten Duellen, wenn sie gegen die anderen Mannschaften dann weiter gewinnen können. Und ich glaube tatsächlich, auch wenn Frankfurt da mit breiter Brust kommen wird und man schon sagen muss, ja, auch dieses Kiel-Spiel unterstreicht Alex, das war eine ganz besondere Saison. Die letzte Saison für Leverkusen, ne? Da hatten sie noch ein anderes Selbstbewusstsein irgendwie. Da wäre das, so blöd sich das anhört, einfach so nicht passiert. Und jetzt passieren auch solche Spiele wieder. Aber das macht sie vielleicht einen Tick menschlicher. Und vielleicht machen sie deswegen nicht das 3-2 in der 96. in diesem Jahr, sondern das bleibt beim 2-2 oder 1-1, was ich mir hier vorstellen kann. Ich tendiere stark Richtung Unentschieden, weil man wirklich im Dreiweg Bock hat. Aber beide Treffen ist für mich hier auch ein sehr gesetzter Tipp.
Ich bin beim 3-2 in der 94. für Leverkusen eher, um ehrlich zu sein. Also der nächste Punktverlust. Ich bin noch traumatisiert. Ich bin noch, naja, ich glaube an die mentale Stärke von Bayern 04. Vor allem aber glaube ich eher daran, dass sie nicht wieder Punkte verlieren. Julius, das wäre der vierte Punktverlust im siebten Bundesligaspiel, ja, wenn sie hier nicht gewinnen würden. Ne? Sie haben schon zweimal unentschieden gespielt.
Vizekusen, das ist jetzt nicht der Rekordmeister oder so. Ne?
Also ach so. Ja, letztes Jahr war wenig von Vizekusen zu sehen. Da war Rekordkusen unterwegs, ungeschlagen Kusen. Aber ich wollte nur darauf hinaus, dass ich eher glaube, ja, das war so ein Schuss vor dem Bug gegen Kiel, wenn sich der wiederholen würde direkt und man wieder, wie gesagt, zum vierten Mal dann schon ein Spiel nicht gewinnen würde, so früh in der Saison, würde mich das überraschen, vor allem, weil es ja auch ein Heimspiel ist. Ne? Man tritt ja nicht in Frankfurt auf. Deswegen bin ich hier eher beim Tipp, Leverkusen gewinnt und beide treffen in einem unterhaltsamen Spiel, das, wie gesagt, gut und gerne 3-2 ausgehen kann, vielleicht wirklich mit einem späten Leverkusens Siegtor. Und da sind wir dann bei zwei Quoten. So 2,40, 2,30, roundabout, 2,50 gibt es je nach Wettanbieter. Auf Leverkusen gewinnt und beide Treffen finde ich ja immer eine schöne Quote und einen spannenden Tipp. Und wie gesagt, bei Muschku drauf, Frankfurt tritt drauf. Also es wird nicht im Vorbeigehen laufen,
ja, also
wenn sie den gewinnen sollten. Aber ich bin auch ehrlich, so komplett ausruhen würde ich nicht, dass das hier auch 2-2 ausgehen kann, um Gottes Willen.
Ja, also es ist für mich auch weniger ein Tipp jetzt gegen Leverkusen, dass ich sage, die können das nicht gewinnen oder so, sondern ich finde Frankfurt gerade einfach sehr, sehr stark und ich glaube mit dem Selbstbewusstsein und der Geschwindigkeit und dann, also nur als abschließenden Satz, Marmoush ist ja auch ein sehr, sehr interessantes Beispiel, finde ich, für einen Spieler, der dir einfach zeigt, was alles klappt, wenn auf einmal das Selbstbewusstsein da ist, ne, dass du dir den Schuss nimmst und der auch drin ist. Und das sind halt so Sachen, ich glaube, da ist eine Dynamik, dass Frankfurt auch einem Leverkusen wehtun kann. Die konnten einem Bayern wehtun. So.
Ja, absolut. Und Leverkusen tut sich auch so ein bisschen selber weh, denn die Abwehr hält nicht gut in der Saison. Und das muss man auch noch loswerden. Kleine Statistik, Leverkusen haben 12 Gegentore schon kassiert, ne, in 6 Spielen. Das ist ein 2er Gegentorschnitt. Also von daher sind sie hinten einfach erstaunlich anfällig. Und auch eine super spannend historische Statistik, weil wir ja gesagt haben, wir erwarten Tore, over 2,5, beide treffen, ne, als Kombi, ist ja auch gut und gerne tippbar. Denn es gab noch nie in 78 Aufeinandertreffen ein 0-0 zwischen Leverkusen und Frankfurt.
Ja.
Also dieses Spiel, das klingt nach ein bisschen Spektakel, ne?
Bisschen Spektakel ist hoffentlich dabei. Lieber Herr Alonso, bitte lassen Sie uns ein bisschen Spektakel. Während wir weitergehen zum nächsten Spektakel. Freiburg gegen Augsburg ist das Duell, das uns als nächstes auf dem Samstag erwartet. Freiburg, ja, so ein bisschen ungenannt, aber sogar vor Leverkusen in der Tabelle. Ein Punkt besser, ne? Vierter Platz, ziemlich starker Saisonstart. Darüber, gerade unter den Voraussetzungen, was es da für einen Riesenumbruch eigentlich gab beim Trainerposten. Und bei Augsburg läuft's diese Saison, ja, irgendwie augsburgig, ne? Es läuft nie richtig gut, aber an den wichtigen Stellen gewinnen sie dann doch mal die Partie und dann sind sie ein bisschen vor den Abstiegsplätzen. Also scheint sich schon wieder so ein bisschen diese Richtung zu entwickeln, gerade logischerweise jetzt dieser 2-0-Sieg gegen Gladbach. Das ist so ein typischer Augsburg-Sieg irgendwie. Macht sie jetzt aber nicht unbedingt zu einer Mannschaft, von der ich sagen würde, gehört zu den fußballerisch besten 5-6 Teams der Liga. Freiburg an guten Tagen eben schon.
Ja, 2-1 gegen Augsburg, nicht 2-0. Aber ist ja wurscht, der Tenor ist der gleiche. Ja. Und Freiburg hat in Bremen gewonnen. Und dadurch, ja, sie schleichen sich so ein bisschen nach oben in der Tabelle. Ne? Platz 4 hat man so gar nicht auf dem Zettel. Schon 4 Siege, das ist ein guter Start. Vor allem kassieren sie wenig Tore, also wenig für Bundesliga-Verhältnisse. Nur 7 sind zwar mehr Tore als Spiele, aber wenn man sich so anguckt, ne, Dortmund mit 11, Stuttgart mit 11, Frankfurt schon mit 9, die Bayern auch 7, also genauso viele wie Frankfurt und Leverkusen haben wir ja genannt mit 12 Gegentoren. Also das ist einfach nochmal löchriger. Von daher sind sie hinten solide. Vorne machen sie aus recht wenig, recht viel mit 9 Toren in 6 Spielen 12 Punkte holen und 4 Siege ist nicht so schlecht, Julius, ne? Ich will sie jetzt nicht Minimalisten abstempeln, um Gottes Willen, aber sie machen aus recht wenig, recht viel und das könnte vielleicht auch jetzt gegen Augsburg der Fall sein. Mit so einem 1-0 oder 2-1 kannst du auch schön 3 Punkte wieder einsammeln, ne?
Kannst du, und ganz ehrlich, Augsburg, ja, hatte dieses Jahr auf jeden Fall auch so Aussätze. Also es ist jetzt nicht so eine Saison, wo ich sage, Mensch, auf Augsburg muss man ja gucken, dass sie ein bisschen höher reinrutschen. Wenn sie diese Saison bestreiten, dann glaube ich eher wirklich wieder dieses Platz 14 wird. 2 Spieltage vorher merkst du, Mensch, Augsburg hat es letztendlich geschafft. Aber ich fand jetzt beim 4-0 gegen Leipzig zum Beispiel, da waren sie schon ziemlich schwach. Das war jetzt auch nicht dieses Augsburg, was wir sonst vielleicht in solchen Spielen kennen, wo man immer sagt, Mensch, die können dich aber trotzdem nerven und so, das hast du da gar nicht gesehen, da waren sie echt wehrlos. Ich könnte mir schon vorstellen, jetzt eben auch ein Auswärtsspiel wieder, was sie zu Hause können, können sie ja nicht immer auf fremden Rasen. Könnte mir schon vorstellen, dass es hier ein gutes Ende für Freiburg findet. Ja, und dann würde ich tatsächlich hier, glaube ich, das erste Mal bei Spiel 4 in unserer Besprechung einen klaren Tipp im Dreiweg abgeben und sagen, Freiburg gewinnt es.
Das kann man auch machen. 1,70er Quoten gibt's auf Freiburg. Ich bin da auch beim Freiburg-Sieg. Augsburg ja auch. Du hast das 0-4 in Leipzig angesprochen. Noch kein Auswärtstor geschossen. 2 Auswärtsspiele, beide verloren. 0-8. Also da gab's 2 Klatschen. Es war zweimal nicht gut. Von daher, wer seine Quoten so ein bisschen aufpimpen möchte, weil die 1,70 sind, ja, für einen Kombischein. Okay, aber an sich ausbaufähig. Man kann sie ausbauen, indem man sagt, hier, Freiburg gewinnt zu 0. Wenn man denn daran glauben würde, denn wie gesagt, Augsburg noch kein Auswärtstor geschossen. Und wenn dann ein 1-0 oder 2-0 für Freiburg zu Buche steht, wäre das, glaube ich, überhaupt keine Überraschung, weder vom Spielausgang noch vom Resultat her. Und dann käme der zur Nullsieg an. Und das sind immer schöne Zweierquoten, ne?
Ja, das ist so. Also schöner zusätzlicher Tipp, unterstreicht aber eher auch die Denkrichtung, die ich da hatte. Deswegen würde ich sagen, können wir hier auch den Haken machen, Alex, und einfach weitergehen zu unserem nächsten Spiel in dieser Besprechung. Und das ist Hoffenheim gegen Bochum. Ja, unser Trainer Schleudersitz-Kandidat Nummer 1 in dieser Saison hat sich erstmal gerettet. Matarazzo darf weiterbleiben, nachdem es bessere Auftritte gab zuletzt. Ne? Also da hat man, hat er sich quasi seinen Posten nochmal zumindest ein paar Wochen sichern dürfen. Gerade jetzt zu Hause gegen Bochum steht er vielleicht aber auch schon wieder auf der Kippe. Ne? Sollte man jetzt hier ein enttäuschendes Spiel liefern, könnte ich mir vorstellen, die Diskussionen, die schon lange geführt wurden, wahrscheinlich auch intern, die werden nur noch schnell weitergeführt und man kommt zu einem Ergebnis. Also der Druck ist weiter da auf den Hoffenheimern und auch auf dem Hoffenheimer Chefcoach bei Bochum. Ja, da muss man eben sagen, ist der Druck natürlich auch weiter da. Denn stehen auf dem allerletzten Platz nur ein Punkt. Und da auch nochmal Chapeau, Herr Trüker. Du hast es ja in unserer Bundesliga-Vorschau-Folge schon gesagt. Du glaubst, für Bochum wird das richtig, richtig schwer dieses Jahr. Und es sieht alles danach aus. Und ja, der 16. mit Hoffenheim gegen den 18. Bochum. Ich glaube, Hoffenheim kann sich hier auch Hoffnung machen. Einfach, weil sie dann doch eine andere Qualität auf den Platz bringen. Auch wenn sie oft ein bisschen blauäugig sind.
Ja, bin ich bei dir. Qualität ist definitiv höher bei Hoffenheim, fußballerischer Natur. Und bei Bochum, ja, sieht es jetzt schon düster aus, nach nur 6 Spieltagen. Aber sie sind leider da, wo man sie erwarten konnte, nämlich ganz, ganz unten drin. Und ich sehe da nicht so viele Hoffnungsschimmer. Also Hoffenheim hofft auf den Dreier und hat berechtigte Hoffnung, den einzufahren. Es wäre ja erst der 2. in der Saison. Aber ich glaube, den sollte es geben, einfach weil Bochum ja leider die Qualität ein bisschen fehlt. Zuletzt, du hast Matarazzo angesprochen, ja, das 1-1 in Stuttgart, das war ja ein positiver Auftritt mit positivem Resultat, hätte ja aber viel positiver sein können. Wir erinnern uns, auch wenn es wieder fast 2 Wochen her ist, aber das Gegentor, also der Ausgleichstreffer der Stuttgarter, fiel ja in der 99. Minute. Ne? Das war ja richtig, richtig unglücklich für die Hoffenheimer. Also die haben da, glaube ich, schon ein positives Signal gesetzt, was auch Matarazzo so ein bisschen fester im Sattel sitzen lässt. Und wenn es jetzt den Dreier gibt, und da spricht er nicht so wenig dafür, dann kannst du zumindest für eine Woche oder für zwei Wochen mal aufhören, an deinem Stuhl zu sägen, Julius, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also du musst ja auch wirklich sagen, das war ja auch irgendwie schon in der Presse und so, ne? Das sind seine Endspiele, wenn er sich gegen Stuttgart dann da nicht gut präsentiert, wenn es da eine Klatsche gibt, dann ist er raus. Und da muss man eben auch sagen, das ist ja das Einfachste der Welt dann auch für eine Mannschaft, die keinen Bock mehr auf diesen Trainer hat oder die eben nicht von ihm erreicht wird, gerade gegen ein Team wie gegen Stuttgart, das ist ja jetzt nicht schlecht unterwegs, das ist einfach zu sagen, Mensch, verlieren wir hier einmal 3-0, dann sind wir den Typen los, dem wir nicht mehr zuhören wollen. Und sie haben halt genau das Gegenteil gemacht und da echt eine engagierte Leistung gebracht, die auch so ein bisschen dann unterstreicht, hey, wir sind mit diesem Trainer nicht unzufrieden, wir sind da noch nicht fertig. Und vielleicht trägt sich dieser Spirit dann ein bisschen weiter und wie gesagt, im Moment so unfair das Fans sein mag, muss man ja einfach sagen, Bochum, einer der dankbarsten Gegner, den du in dieser Liga gerade haben kannst. Wenn sich dann eben dieser Trend fortsetzt, bin ich bei dir und würde sagen, Hoffenheim im Dreiweg ist auch hier mein Tipp. Wenn du nichts mehr hast, würde ich tatsächlich schon zum nächsten Spiel auch direkt rübergehen. Da sprechen wir über die Mainzer, die müssen gegen Leipzig ran. Und ja, natürlich erstmal von den Namen her klare Sache, ne? Leipzig auf Platz 2, also sehr gut unterwegs in dieser Saison, während die Mainzer auf Platz 10 stehen. Qualitätsunterschied müssen wir, glaube ich, auch nicht lange ausführen. Leipzig deutlich höher, bald bestimmt noch mehr, denn ab Januar ja mit Jürgen Klopp. Herzlichen Glückwunsch da nochmal an alle Beteiligten. Und ich glaube, ja, jetzt musst du uns ein bisschen schönreden, warum Mainz hier Chancen hat.
Muss ich das? Naja,
Spannung hier im Podcast.
Ja, da blicke ich nämlich drauf, wie Leipzig sich so präsentiert hat in der Saison, Julius. Und das hast du auch mitbekommen. Sie stehen auf Platz 2, aber das war nicht immer so berauschend. Ne? Machen wir uns nichts vor. Da waren sehr, sehr biedere Auftritte dabei. Wir erinnern uns an ein 0-0 auf St. Pauli von Leipzig, ein 0-0 gegen Union Berlin. In der Champions League gab es sogar zwei Pleiten. Klar, Atletico und Juventus, ne, sind richtige Hochkaräter, sind schwere Spiele. Aber das war nicht so leicht und lief nicht ganz so glatt. Und in Heidenheim hat man zwar gewonnen, ja, aber auch nur 1-0. Und das war jetzt auch nicht, ja, berauschend. Also es war halt ein Arbeitssieg, der war okay. Aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, hier der Favorit hat mal richtig einen rausgehauen. So, reicht das oder soll ich noch weitermachen? Warum? Mainz sich hier durchaus was ausrechnen darf.
Ja, also was man wirklich wieder sagen muss, das war schon teilweise ein Punkt auch in der letzten Saison, aber ich finde auch Leipzig eben einfach nicht effektiv genug dafür, dass sie dann so viel Qualität mitbringen. Du hast es angesprochen, es gab ja auch in dieser Saison dann schon eben gegen Union zum Beispiel wirklich so Spiele, wo sich einfach die Zähne ausbeißen und dann auch keine Lösung finden. Und das ist für mich schon ein Unterschied zu einer absoluten Spitzenmannschaft. Und du hast es schon gesagt, am Ende lesen sich viele Ergebnisse bieder. Auch diese beiden Unentschieden in der Liga waren sehr, sehr bieder. Also es war kein ärgerlicher Gegentreffer in der 99., sondern da hat man wirklich 90 Minuten auch zu wenig Ideen gehabt. Das ist dann eher so ein bisschen wie bei Borussia Dortmund teilweise. Auch die Qualität ist da. Großteil der Spiele kannst du vielleicht so gewinnen, aber so richtig, richtig überzeugend, wie es bei Frankfurt, Leverkusen, Bayern im Moment aussieht, ist es dann doch nicht, auch wenn die Punkteausbeute gerade oder die Tabelle es gerade noch nicht unterstreicht, aber wir sind auch früh in der Saison und natürlich ist Mainz ähnlich wie Union dann ein Team, wo du sagen kannst, Mainz, das könnte schwer werden und vielleicht ist hier tatsächlich dann ein attraktiverer Tipp eben auch nicht zu sagen, Leipzig kann das gewinnen, obwohl ich finde, die 1,90er-Quoten, die wir da kriegen, sind nicht unattraktiv für ein Team, das dann doch so viel mehr Budget und Co. hat. Aber vielleicht ist das Unentschieden zur Halbzeit hier auch ein spannender Tipp, ne? Dass Leipzig sich auf jeden Fall schwer tut, erstmal wieder in diese Partie zu kommen.
Ja, Stichwort schwer tun. Das gab es letztes Jahr an gleicher Stelle auch, aber sogar in Leipzig. Also da ging das Spiel 0-0 aus. In Mainz hat Leipzig 0-2 verloren. Ja. Also Stichwort schwer tun. Sie schossen letztes Jahr nicht mal ein Tor gegen die Mainzer. Definitiv bemerkenswert. Und noch bemerkenswerter ist die jüngste Bilanz. Denn Leipzig hat nur eines der letzten 7 Spiele gegen Mainz gewinnen können. Also irgendwie hat da Mainz irgendein Kryptonit gegen Red Bull vorgefunden, das andere nicht vorfinden können, wodurch Leipzig sich enorm regelmäßig schwer tut gegen diesen Gegner. So, und das lässt mich jetzt, Julius, automatisch auf die Quoten blicken. Was gibt's denn so auf Mainz? Hoppla, 3,90 bis 4er Quoten auf die Mainzer, heißt die doppelte Chance auch wieder ultra lukrativ. Jetzt ist die Frage, trauen wir uns, doppelte Chance Mainz 1x zu tippen?
Wie gesagt, ich glaube, ich bleibe beim Unentschieden zur Halbzeit, dann kann Leipzig hinten raus vielleicht nochmal ihre zweite Garde in den Ring werfen und versuchen irgendwie Mainz zu overwhelmen, wie man im Englischen sagt, aber ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es am Ende ganz so bleibt. Also wer es riskieren möchte, gerne. Ich traue mich, das Unentschieden nach 45 Minuten zumindest zu sehen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel. Und da muss man echt sagen, Alex, zumindest zwei Spiele, die echt attraktiv sind auf Samstag. Hatten wir auch schon lange irgendwie nicht mehr gefühlt in der Bundesliga. Bayern gegen Stuttgart, nach Leverkusen gegen Frankfurt. Eigentlich die beiden richtig schönen Paarungen in dieser Saison, die du dir so ausdenken kannst. Bayern zweimal unentschieden gespielt, ne, in den Spielen gegen die anderen Konkurrenten da. Auch wenn sie gut unterwegs sind, auch wenn sie auf Platz 1 stehen, konnten sie ja nicht final überzeugen. Man muss den Spielern und den Interviews natürlich recht geben. Sie waren sehr dominant, aber sie haben eben auch gezeigt, Mensch, wenn man so viel den Ball hat und so hoch presst und so hoch spielen will, ist man angreifbar. Das haben wir gegen Frankfurt gesehen. Gegen Bayer, finde ich, war noch ein anderer Punkt. Da hast du eher gesehen, wenn eine Mannschaft überragend verteidigt, tut sich auch die Bayern mal an einem Tag schwer. Und jetzt geht's gegen Stuttgart. Überragend verteidigen tun die nicht unbedingt. Du hast es gesagt, 11 Gegentore. Und das bei diesen Bayern, das könnte auf jeden Fall sich auf der Anzeigetafel niederschlagen. Oh, aber ja. 15 Tore, drittbeste Offensive. Richtig gut. Undav ja auch in der Länderspielpause nochmal unterwegs gewesen. Also es ist eine Mannschaft, die dich offensiv wieder beschäftigen kann. Ähnlich vielleicht wie Frankfurt, das, was wir dann eben vor der Länderspielpause gesehen haben. Da kann es schnell gehen, wenn du nicht aufpasst, dass du auf einmal trotz aller Bemühungen den Ausgleichstreffer kassierst.
Ja, aber der Kollege Undav, der droht auszufallen.
Soll fit sein, wurde mir zuletzt gesagt.
Soll doch fit sein. Naja, das Deutschlandspiel hat er zumindest verpasst, ne? Leichte, ja. Ich glaube, leichte muskuläre Probleme oder so. Deswegen Stand Donnerstag weiß man es einfach noch nicht. Muss man einfach mal monitoren. Aber wäre natürlich eine ja durchaus schwere, mittelschwere Katastrophe für den VfB, weil er einfach super gut drauf ist. Ne? Ich würde sogar sagen, mit Mio, der wahrscheinlich formstärkste Stuttgarter, die so formstark in der Saison einfach noch nicht sind oder zumindest es nicht immer auf den Rasen bringen und in Resultate umwandeln können. Denn 4 der 6 Spiele wurden nicht gewonnen. Ne? 3 Unentschieden, schon eine Niederlage, nur 2 Siege. Das ist ein Stotterstart, vor allem, weil die Abwehr, du hast es ja angesprochen, einfach nicht dicht halten kann mit schon 11 Gegentreffern. Deswegen, Julius, wird mir ein bisschen Angst und Bange, wenn die Bayern, die 20 Tore Bayern jetzt kommen. Vor allem haben sie auch ein Heimspiel, also es ist nicht in Stuttgart.
2 Spiele in Folge nicht gewonnen. Ne?
So, in der Allianz Arena gegen die Bayern, deine Abwehr hält nicht dicht und also richtig im Flow bist du nicht. Eieiei, also ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, das könnte eine klare Sache werden, aber die Quoten sind zum Beispiel klar und sprechen eine klare Sprache. 1,35 auf die Bayern, 7er Quoten, Julius, auf Stuttgart. Ich betone das extra so, weil hier gastiert der Vizemeister beim letztjährigen Dritten und der Vizemeister hat 7er Quoten und es gibt 5,50er Quoten aufs Unentschieden. Deswegen, die Quoten sprechen.
Bis auf die letztjährige Tabelle können wir es, glaube ich, alle nachvollziehen dieses Jahr wieder, dass es so ist.
Also 7er Quoten und 5er Unentschiedenquoten sind für meinen Dafürworten dann doch ein bisschen zu hoch. Also.
Weiß ich nicht. Ich rechne Stuttgart tatsächlich final keine Chancen aus mit der Abwehrleistung, die wir bis jetzt gesehen haben. Ich glaube, Stuttgart verliert dieses Spiel. Ich glaube, wir werden über 3,5 Tore sehen in dieser Partie. Wir werden 2 Teams sehen, die treffen. Und selbst dann kann ich mir noch vorstellen, dass wir in Richtung Handicap-Sieg gehen. Also ein 3-1 der Bayern für mich ein durchaus vorstellbares Ergebnis. Vielleicht wird es sogar ein Ticken höher. Vielleicht gehen wir auch sogar in Richtung 4-1. Vielleicht gibt es ein 4-2. Aber ich glaube, die Bayern werden sich wieder so ein bisschen in Torlaune schießen. Da kann Stuttgart defensiv zu wenig entgegensetzen. Sie werden ihre 1-2 Gegenstöße haben. Die Bayern schocken, vielleicht zu kurz auch mal nerven, weil es sie erinnert an die letzten beiden Spiele, vor allen Dingen ans Frankfurt-Spiel, wo es ähnlich lief. Auch da gab es übrigens über 3,5 Tore am Ende, ja, ne? Das heißt, ich erwarte torreiches Spiel, dass die Bayern am Ende aber dominieren werden.
Ja, kann ich leider nicht widersprechen, wenn auch ich glaube, dass die Bayern gewinnen. Torreich erwarte ich auch, dass es wird. aus den offensichtlichsten Gründen, aber die seien auch mal mit einer Statistik untermauert, denn der VfB Stuttgart hat in den letzten 22 Bundesligaspielen immer getroffen und damit sind sie die Mannschaft mit der längsten Streak in dieser Hinsicht, also der Torserie der längsten der Bundesliga bisher, also kein Leverkusen, kein FC Bayern München, kein BVB, der VfB Stuttgart trifft in 22 Spielen in Folge und könnte natürlich auch in München treffen und dann gibt es ein paar Quoten, die man anspielen kann, etwa Bayern gewinnt mit Gegentor, wäre eine davon. Ich bleibe aber trotzdem dabei, mir sind die Quoten zu hoch. Also es ist auch super interessantes Value da, einfach mal gegen den Strom zu schwimmen und zu sagen, hey, doppelte Chance, X2 VfB, ja, dass die was mitnehmen können. Denn wir sollten es ja auch nicht vergessen, die Bayern haben ja trotzdem auch gegen Leverkusen nur 1-1 gespielt. Sie haben bei Aston Villa in der Champions League verloren, ja, das kehrt man unter den Teppich so ein bisschen, habe ich das Gefühl, aber das ist passiert, Julius. Ja, du redest sie natürlich wieder auf den Olymp, aber da gab es eine Niederlage und gegen Frankfurt gab es ein 3-3 mit 3 Gegentoren, heißt, die Bayern sind auch seit 3 Spielen ohne Sieg. Also kann man durchaus, weil der Value so bemerkenswert ist, da mal sagen, X2, doppelte Chance. Nicht, dass ich jetzt sage, es trifft unbedingt ein, weil ich einfach glaube, der VfB ist hinten zu löchrig und weil die Bayern ein Heimspiel haben. Aber es gibt schon durchaus Gründe zu sagen, hey, das Value der Quoten, das versuche ich anzuspielen, weil das da ist.
Ja, wenn du meinst. Nein, ich bleibe da bei meinem ziemlich klaren Bayern-Tipp tatsächlich. Wie gesagt, kann mir sogar was Richtung Handicap am Ende vorstellen. Und ja, würde sagen, bevor wir auf den Sonntag gucken, werden wir auf jeden Fall nochmal einen kleinen Hinweis los, nämlich, dass ihr auf wettbasis.com vorbeischauen könnt, wenn ihr euch auf alles in der Fußballwelt einstellen wollt, nicht nur in der Bundesliga. Da bekommt ihr das Ganze natürlich in Artikelform, sei es als Vorschau, als Tipps von unseren Experten direkt, unseren KollegInnen, die da eben für die Wettbasis schreiben. Ihr bekommt das Ganze in Videoform, unter anderem beidfüßig, ja, das Wettbasis-Videoformat. Auch da könnt ihr entweder auf wettbasis.com oder auf YouTube direkt reinschauen. Das sei jetzt nochmal ins Herz gelegt, dass ihr da viele weiterführende und spannende Informationen rund um den Fußball und sogar um die gesamte Sportwelt findet, wenn ihr euch da weiter vorbereiten wollt fürs kommende Sportwochenende. Wir gucken noch auf den kommenden Bundesliga-Sonntag und das machen wir, indem wir das erste Spiel da mitnehmen. Kiel gegen Union Berlin, ein Spiel, ja, Kiel natürlich jetzt schon ein paar Spiele abgeliefert, muss man sagen, wo sie am Ende zwar ja, meistens ohne Punkte oder wenn überhaupt mit einem Unentschieden dastanden, aber wo sie dem Gegner schon ganz schön genervt haben und dieses ja, 2-2 nach einem 2-0-Rückstand gegen Bayer Leverkusen, die letztes Jahr so brilliert haben, auf jeden Fall auch schon wieder ein ernstzunehmendes Statement gewesen. Auf der anderen Seite hast du Union, ne, 11 Punkte, stehen gerade auf Platz 6 und sind natürlich eine Mannschaft, ja, denen ich irgendwie auch wieder zutraue, dass sie bei allem Hurra, dass die Kieler da teilweise abbrennen, bisschen cleverer sind und am Ende doch lächeln. Also die Kieler, ja, gefallen mir teils ganz gut, aber die Ausbeute ist eben nicht so gut.
Das heißt, du gibst mal wieder deinen alten Lieblingstipp ab, Union auswärts, wenn es dann höhere Zweierquoten gibt, oder hier sind sie gar nicht so hoch, ich glaube 2,15, 20, sowas roundabout ist der Schnitt, aber Union geht hier als Favorit ran, mit aber Zweierquoten, das gefällt dir wieder, ne?
Das
wie zur alten,
sehr gut. Ja,
endlich zu alten Unioner Zeiten.
Endlich kann ich mal wieder auf sie tippen, ja.
Ja, ich bin mir nicht so sicher, weil ich rechne hier ein bisschen mit ein, diesen, ja, Hoffnungsschimmer, Mutmacher, wie auch immer man es nennen will. Dieses 2-2 in Leverkusen, das hat gezeigt, hey, in Kiel steckt Leben, völlig überraschend. Und dann ist Union jetzt auch, ich sag mal so, das ist eine Mannschaft, die darfst du auch als Aufsteiger in einem Heimspiel durchaus auch mal ärgern und schlagen. Also ärgern wäre quasi das Unentschieden, wenn man so möchte, aber schlagen könnte ich mir auch gut vorstellen. Man sollte ja auch nicht vergessen, die Union haben ein Auswärtstor geschossen bisher, Julius, ne? Das ist jetzt nicht so prickelnd, die haben noch keinen Auswärtssieg auf dem Konto. Die sind ziemlich bieder in der Fremde, werden wahrscheinlich wieder defensiv stehen, werden gucken, hier können wir da mal umschalten, was geht hier nach Balleroberung, aber das ist nicht so, dass die, ja hier, Eintracht Frankfurt kommt, ne? Die wirklich einen klaren Offensivplan haben, die super gute, starke, individuelle Einzelspieler haben, die dich auch überrollen können, die voller Selbstvertrauen sind. Nee, Union ist auch ein bisschen bieder und dann sollte schon was gehen für Kiel, finde ich. Also ich schließe das nicht aus, dass Kiel hier was mitnehmen kann.
Ja, also ich kann den Gedanken grundsätzlich verstehen, aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass Kiel eine Mannschaft ist, die nach dem Hurra dann am Ende wenig Punkte mitnimmt und dass Union in diesem Jahr wieder eine Mannschaft ist, die vieles richtig macht, egal wie sie spielen, am Ende das mitzunehmen, was sie gerne möchten an Ergebnissen. Und ich glaube, das kommt ihnen in diesem Spiel eben entgegen, dass sie da, wie gesagt, einfach ja zu diesem Zeitpunkt der Saison eben auch dem Aufsteiger gegenüber einfach eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Cleverness, einen gewissen Pragmatismus haben, der Kiel da zum Verhängnis werden kann und aus meiner Sicht auch wird. Deswegen, ja, ich rede nicht länger drum rum, oder du hast es ja eigentlich auch schon gesagt, ich werde hier auf Union tippen. Freue mich immer, wenn es da ganz gute Quoten gibt und die so ein bisschen unterschätzt werden noch, denn ich sehe sie in dieser Saison wirklich wieder auf einem Weg, eines dieser richtig, richtig unangenehmen Teams für alle zu werden, und dazu gehört dann auch, dass sie gegen klaren Abstiegskandidaten die 3 Punkte mitnehmen.
Ja, und Stichwort, zwar nicht Abstiegskandidat, aber Aufsteiger ist ja ähnlich. Union hat nur eines seiner letzten 12 Spiele verloren gegen Aufsteiger. Also da tun sie sich offenbar immer leicht oder fahren gute Ergebnisse ein. Das ist bemerkenswert. Spielt dir natürlich in die Karten bei deinem Tipp. Ich möchte hier aber hinten raus trotzdem so ein bisschen nicht auf Krawallkurs gehen, aber einfach mal widersprechen. Das war mir bisher zu harmonisch. Also wenn du auf Union gehst, gehe ich auf die doppelte Chance 1x, denn die ist auch mit 1,65, 1,70 im Schnitt je nach Wettanbieter dotiert und ich finde die nicht unattraktiv. Doppelte Chance, Heimsieg Kiel oder auch unentschieden, das kann 0-0 ausgehen, 1-0, 1-1, alles abgedeckt. Gefällt mir tatsächlich ganz gut, denn wie gesagt, Union ist ja trotzdem bieder, ne? Überzeugt jetzt nicht so spielerisch. Und Kiel hat Selbstvertrauen getankt in Leverkusen.
Das haben die Leute gesagt und auf einmal haben sie Champions League gespielt, ne? Also Union und Bieder kann trotzdem erfolgreich sein. Wir werden es sehen. Schön, dass du jetzt noch so ein bisschen hier Streit auch reingebracht hast. Das ist immer hinten raus ein gutes Gefühl. Wolfsburg gegen Bremen ist das nächste Duell. Und auch hier muss man sagen, könnte ich mir vorstellen, dass uns nochmal ein nettes Spielchen auf dem Sonntag erwartet. Sind zwei Teams, die mir durchaus ganz gut gefallen haben, spielerisch in dieser Saison schon. Ergebnistechnisch nicht immer, weil sie sich dann doch eben oft auch keine Gefallen tun. Das siehst du vor allen Dingen daran. Sie sind erstmal in der Tabelle direkt nebeneinander. 11. Werder gegen 12. Wolfsburg. Das siehst du aber auch daran, Alex, gleich viele Gegentore. Ne? 12 Tore haben beide Teams schon bekommen und da siehst du ihre große Schwäche. Gleichzeitig sticht dann aber raus in der unteren Tabellenhälfte die Wolfsburger mit den meisten Toren, die schon geschossen wurden in die Saison. 13 Tore, auch mehr als Borussia Dortmund übrigens. Also da reihen sie sich eher bei den Top-Teams ein. Und das sind natürlich dann nicht so gute Nachrichten für einen Werder, das mit einer schwachen Abwehr zu kämpfen hat.
Ja, in jedem Spiel getroffen, die Wolfsburger. Und zuletzt, jetzt muss ich rechnen, 12 Tore in den letzten 3 Spielen. Oder nee, 11, wie viel sind es? Ich bin so schlecht im Rechnen. Also regelmäßig getroffen, sagen wir es mal so. Und deswegen kann es hier ein paar Tore geben. Ich glaube, die Bremer sind nämlich auch froh, dass sie nicht zu Hause spielen müssen, sondern in der Fremde ran dürfen. Denn zu Hause haben sie noch gar kein Tor geschossen. Wirklich bemerkenswert. Ja. Werder. In der Fremde aber schon 8 an der Zahl. Ich glaube, das sind die, lass mich schauen, drittmeisten der Bundesliga, zusammen mit Leverkusen. Und vor allem haben sie auswärts noch gar nicht verloren. 2 der 3 Auswärtsspiele gewonnen, 1 Remis. Werder Bremen auswärts schießt Tore. Wolfsburg schießt generell Tore. Nicht zu wenige.
Beide verteidigen vielleicht auch nicht so gut. Also
beide verteidigen nicht so gut.
Jeweils nicht so schwer machen.
So, und dann sind wir hier beim Tipp. Over 2,5 und beide treffen als Kombi. Why not? Denn im Dreiweg will ich mich nicht zwingend festlegen. Ja, Wolfsburg Favoritenstatus mit niedrigen Zweierquoten. 2,05 ist, glaube ich, der Schnitt. Werder Bremen liegt bei 3,50. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass das nicht am Ende einfach 2-2 ausgeht, ja, zum Beispiel.
Also bin ich bei dir. Ich finde deine Tipps auch sehr gut. Ich bin halt auch der, der diesen Podcast dann eben harmonietechnisch mal am Ende zusammenhält wieder, während du da Streit machen willst. Aber nee, ich tue mich im Dreiweg auch schwer. Ich würde auch sagen, Wolfsburg ist für mich der Favorit. Also ich kann die Quoten sogar nachvollziehen. Aber Wolfsburg ist eben, wir haben über die Abwehr geredet, schon eines dieser Teams, das eben auch in der Lage ist, eine 3-2-Führung nicht unbedingt dann über die Ziellinie zu bringen. Dann wird es halt doch ein 3-3, weil du nach einer Ecke nochmal ein dummes Tor kassierst. Und Werder hat durchaus auch diesen Drive. Oder es kann sich sogar ganz böse. Ne? Das 2-2 kann natürlich auch in Werder-Richtung kippen. Warum nicht? Beide sind in der Lage, dem Gegner weh zu tun. Das haben wir besprochen. Das ist in deinen Tipps drin. Wer dem Gegner mehr weh tut, das ist dann vielleicht tatsächlich bei solchen Teams auch ein bisschen Tagesform. Und deswegen würde ich mich tatsächlich auch von diesem Dreiweg gerne fernhalten, weil diese Tagesform, die können wir natürlich, wir sind noch nicht an dem Tag, einfach nicht gut vorhersagen. Deswegen bin ich insgesamt dabei dir bei der Einschätzung.
Ja. Ja, ich würde tatsächlich eher auf den Wolfsburg-Sieg gehen, wenn ich mich festlegen müsste, als auf den Werder-Sieg. Denn man muss ja schon sagen, auswärts immer noch ungeschlagen Werder, das ist auch sehr ungewöhnlich. Ne? Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es mal die erste Auswärtsniederlage gibt. Sollte es einen Sieger geben, wie gesagt. Unentschieden ist gut vorstellbar. Ich wollte jetzt nicht wieder den Traditionstipp, letztes Spiel in der Besprechung, und ich tippe mal wieder unentschieden. Hätte ich easy machen können, weil ist ein typisches Unentschieden-Spiel für mich. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ein Tor mehr auf irgendeiner Seite fällt und dann, wenn, dann eher auf Wolfsburger Seite. Also 2-1 Wolfsburg zum Beispiel, ne, wäre ja ein typisches Ergebnis. Da sind wir auch beim Thema, beide haben getroffen, over 2-5 ja. Tore sind auch gefallen. Ne? Könnte gut ausgehen, aber vielleicht geht es auch 2-2 aus. Deswegen Dreiweg ein Ticken heikler, aber es gibt ja schöne andere Wetten bei dem Spiel.
Ja, so ist es, das unterschreibe ich und damit beende ich unser Gespräch über 9 Bundesligaspiele an diesem 7. Spieltag, der uns am kommenden Wochenende erwartet. Was euch erwartet, ist dann zeitnah natürlich auch unsere nächste Folge. Nächste Woche geht's direkt auch weiter mit der Königsklasse. Heißt traditionell dann ja auch schon irgendwie montags wird es eine Folge geben, wo wir über die spannendsten Spiele der Champions League reden. Natürlich über die deutschen Vertreter, vielleicht noch ein paar ausgewählte Partien, die besonders gut und spannend klingen. Also das werden wir am Montag machen und freuen uns, wenn ihr dann auch wieder einschaltet, wenn ihr heute Spaß hattet, und sagen danke fürs Einschalten. Ciao!